Stahl von allen Seiten von Desmond G. Sullivan, gelesen von Robert Frank. Das Jahr 1942 war zu Ende gegangen. Es war der Tag danach, der Morgen des Neujahrtages, und die Kantine der LFA war nur spärlich besetzt. Die hatte ihr Gelände in Braunschweig-Völkenrode. Man hatte ausgiebig gefeiert, denn mit Angriffen in der vergangenen Nacht hatte man nicht gerechnet. Brauchte man auch nicht, denn der Feind feierte das Fest erfahrungsgemäß genauso. Draußen war es klirrend kalt, selbst alte Leute behaupteten, so eine Kälte in diesen breiten Graben noch nie erlebt zu haben. Die Schneedecke auf dem Flugfeld der LFA, so wurde die Luftfahrtforschungsanstalt Hermann Göring fast nur genannt, war dünn, hatte nicht entfernt zu werden brauchen, bestand aus leichtem Pulverschnee. Die Abfangjäger unter den Tarnnetzen standen verlassen, und wenn Pulverschnee auf sie herabrieselte oder vom schwachen Wind auf die Flächen getragen wurde, sorgte die nächste Brise für das Entfernen. Und so immer im Wechsel. Die Einsatzpiloten hockten in ihren beheizbaren Tarnzelten, die von hohen Büschen und kleineren Bäumen fast ganz überdeckt waren, und rieben sich immer wieder die Hände. Flüssiggas für die Heizungen war ziemlich knapp geworden, und so hielt man sich an die befohlene Heizleistungseinstellung. Natürlich hatte man über elektrische Heizgeräte nachgedacht, aber das Verlegen der Kabel vom Hauptgebäude her und all das, es war abgelehnt worden, denn auch Strom war teuer. Das musste man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die verschiedenen unterirdischen Testkanäle, die man täglich gedämpft aus den Tiefen aufheulen hörte, benötigten unglaublich viel Strom, vor allem der Busemannsche Überschallwindkanal. Mann Gottes, der schluckte. Auch die dünnen ledernen Pilotenhandschuhe gaben kaum Wärme. Und so rieben sie ihre Hände weiter. Scheißkälte.
»Wo ist die Rotte Löhr?« fragte einer der Männer missmutig.
Sie alle trugen ihre Fliegerkombis hochgeschlossen, aber auf Dauer wärmte das auch nicht genug.
»Die hatten 2 Tage frei bekommen«, antwortete einer und gähnte.
»Gestern und heute?«
»Die Glücklichen«, kam die brummige Antwort.
»Wahrscheinlich hocken sie in der warmen Kantine und löschen ihren Nachdurst.«
Dann war es wieder still. Und genau das tat die Rotte Löhr. Sie saßen unbeweglich in der Kantine an einem Tisch und schwiegen sich aus. Ab und zu schauten sie sich aus roten Augen prüfend an, vielleicht um sich zu vergewissern, dass alle noch lebten. Sie hatten das Jahr 1942 trotz der vielen Einsätze überlebt, die 4 unzertrennlichen Kameraden. Mit Glück, denn auf das Salzgittergebiet, auf Braunschweig selbst und auch auf Hannover und Wolfsburg hatte es verdammt viele Angriffe gegeben. Man hatte die Gegner verjagt, vom Himmel geholt, war gefeiert und befördert worden, und man hatte nach den Angriffen viele der eigenen Piloten zur letzten Ruhe begleitet. Alle 4 hatten härtere, hohlere Gesichter bekommen, mit tieferen Linien im Gesicht und kälteren, kompromisslosen Augen. Jägeraugen. In Braunschweig war man recht gut weggekommen bisher. Es hatte in dem vergangenen Jahr nur rund 200 tote Bewohner gegeben. Da waren andere Städte schlimmer dran gewesen. Auch Hamburg war schon angegriffen worden, doch mit dem Ergebnis war das britische Luftfahrtministerium nicht zufrieden gewesen. Man würde das bei Gelegenheit wiederholen. Und dann richtig, hieß es. Hauptfeldwebel Christoph Löhr, ein mittelgroßer Mann mit vollem Haar, zwischen blond und brünett, drahtig, sportlich und mit guten Schultern ausgestattet, war durch seine vielen Abschüsse in den Ruf eines Fliegerasses gekommen. Er war der Rottenführer der 4. Links von ihm saß Max Giesemann, wie die anderen noch Oberfeldwebel, hatte nicht wesentlich weniger Abschüsse als Löhr, und er stand, wie die anderen auch, dicht vor einer weiteren Beförderung. Er war ein hochaufgeschossener Blondschopf, sehnig, sportlich, und mit seinen blauen Augen hätte er als propagiertes Urbild des Deutschen durchgehen können. Neben ihm hatte Werner Brückner den Kopf auf die Fäuste gestützt, ein knuffiger Typ mit breiten Schultern, Ringerschultern. Auch er mittelgroß, und er schaute mit irgendwie grünbraunen Augen in die Welt. Heute hatte er sie nur halb geöffnet. Und dann war da Gustav Bierwirth, dunkelbrünettes Haar, dunkle Augen, gedrungen, aber bärenstark und der stillste, ernsteste von allen. Eins hatten sie alle gemeinsam, sie waren erfolgreiche, herausragende Piloten. Ihr Kommodore, Ernst Jungmann, war mit seiner Me 110 in Waggum stationiert, aber er kam oft vorbei. Er hatte nun den Rang eines Oberstleutnant bekommen, war ein harter, aber fairer Vorgesetzter, zeigte viel Verständnis, war Beichtvater, Ratgeber, aber vor allem ein beispielgebender Kampfpilot. Unsere Freunde wie auch die anderen Piloten der LFA flogen alle die Me-109 und sie waren stolz darauf, liebten ihre Maschinen. So manches Mal war von oben versucht worden, Piloten aus der LFA abzuziehen, um sie hauptsächlich nach Russland oder nach Libyen zu transferieren, aber der Chef der LFA, Professor Dr. Hermann Blenk, der weltführende Aerodynamiker, Physiker, Mathematiker und Hochschuldozent war er auch noch, hatte wohl aufgrund seiner Fähigkeiten noch bessere Kontakte. Sie blieben hier. Blenk war ein bodenständiger Mann, hatte mit Löhr schon einige Gespräche geführt, da gab es dann den so seltenen Bohnenkaffee und einen Keks dazu, er war in jeder Hinsicht ein Vorbild. Dabei, und das wussten nicht nur unsere vier, war der Wunsch nach ihrer Versetzung in die Krisengebiete durchaus nachvollziehbar. Man sprach leise und hinter vorgehaltener Hand darüber. Wenn man auf die Atlanten schaute, um sich ein Bild von den Verlegungen in wohlvorbereitete Stellungen zu machen, wie es aus dem Radio klang, blieb einem die Spucke weg. Stalingrad war mit ziemlicher Sicherheit verloren. Die 6. Armee mit ihren einst 300.000 Mann war im eisernen Würgegriff von sowjetischen Eliteeinheiten und es wurde von Experten bezweifelt, dass sie sich daraus befreien konnte oder ein Befreiungsstoß von außen gelingen könnte. Und im Westen? Die letzte Schlacht bei El Alamein war verloren, Libyen musste aufgegeben werden, Rommel sollte mit Hitler richtige Probleme haben, flüsterte man. Was war hier in Deutschland? Nun, im Februar 1942